herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Aufgepasst! Episode 35 von Der Vollzeitrentner startet durch. Hier krachen kluge Gedanken mit Geschichten zusammen, die Funken sprühen, dein Hirn zum Kichern bringen und Langeweile im Orbit verschwinden lassen. Seniorenpower auf Maximum, anschnallen, durchstarten, abheben. Als nächstes erwartet euch Folge 66. Mein Blick auf unsere Demokratie. Wie demokratisch ist unsere Demokratie? In dieser Folge geht es um eine kritische Bestandsaufnahme unseres politischen Systems. Auf den ersten Blick wirkt die Demokratie in Deutschland stabil und vorbildlich. Doch bei näheren Hinsehen zeigen sich deutliche Schwächen. Wahlen entmündigen Bürger oft mehr, als sie ihnen Mitbestimmung geben, da Versprechen unverbindlich bleiben und Politiker für Wortbrüche keine Konsequenzen tragen. Direkte Beteiligungsmöglichkeiten wie Volksentscheide fehlen nahezu vollständig, wodurch das Volk bei entscheidenden Fragen außen vor bleibt. Hinzu kommt, dass Medien nicht selten ideologisch berichten und Parteien mehr auf Machterhalt als auf Bürgernähe setzen. Auch wird Demokratie oft nur über Rechte verstanden, während Pflichten wie Verantwortung und aktives Mitgestalten vernachlässigt werden. Das Ergebnis, alle Macht geht vom Volke aus, ist mehr Anspruch als gelebte Realität. Nötig wären mehr direkte Mitbestimmung, verbindliche Rechenschaftspflicht für Politiker, unabhängige Medienkontrolle sowie eine lebendige Bürgerkultur, damit Demokratie ihrem eigenen Anspruch gerecht wird. Herrschaft des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Macht euch nun bereit für Folge 67. Millennium, das Designer-Turbo-Jahrtausend. Das Jahr 2000 beginnt oder ein Vollzeitrentner zählt den Countdown mit. In dieser Folge geht es zurück in die Silvesternacht 1999, mitten ins Herz Hannovers, wo der Start ins Jahrtausend mit tausenden Menschen gefeiert wurde. Zwischen Sektkorken, Jubel und dem weltweiten Millennium-Bug-Hype blickt der Vollzeitrentner auf sein Leben zurück. Von Kindheit und Marinezeit über berufliche Stationen bis zu Gina, die große Konstante. Doch das Jahr 2000 bedeutete nicht nur Feiern mit neuen Projekten, spannenden Chancen in der Logistikbranche und gleichzeitig der bewussten Entscheidung, nicht mehr jedes Risiko einzugehen, begann der Übergang in eine neue Lebensphase. Die Millenniumsnacht markierte den Startschuss zu mehr Gelassenheit, klareren Prioritäten und dem Weg hin zum Vollzeitrentner. Ein Leben, das nicht von Geschäftszahlen, sondern von Freiheit, Selbstbestimmung und bewusst gewählten Wegen geprägt ist. Der Vollzeitrentner ist am Start. Freiheit heißt, Anschnallen, Herz auf, Turbo stellen und loslegen. Alles andere kann warten. Dinge, die nicht funktionieren, adieu. Danke für den Einsatz. Jener Schritt wird zur Show, jede Entscheidung zum Statement. Mit Mut im Tank, Neugier im Koffer und Lebensfreude im Rückspiegel cruisen wir durchs Abenteuer Zukunft. Vergangenheit gibt Applaus, Neues kriegt ein High Five. So lebt ein Vollzeitrentner, selbstbestimmt, kraftvoll und immer mit einem Augenzwinkern im Gepäck.
Ein Blick auf unsere Demokratie. Wie demokratisch ist unsere Demokratie?
Demokratie gilt gemeinhin als die höchste Errungenschaft moderner Gesellschaften. Sie soll Freiheit sichern, Mitbestimmung ermöglichen, Macht kontrollieren und das Zusammenleben auf Basis gemeinsamer Werte regeln. Doch wie demokratisch ist unsere Demokratie tatsächlich? Auf den ersten Blick erscheint sie stark, stabil und verlässlich, eine Staatsform, die im internationalen Vergleich als vorbildlich gilt. Doch ein zweiter Blick offenbart zahlreiche Schwächen, Brüche und Defizite, die nicht ignoriert werden dürfen. Demokratie, so wie wir sie erleben, unterscheidet sich oftmals deutlich von der idealisierten Vorstellung, die in Verfassungen, Schulbüchern oder Sonntagsreden gezeichnet wird. Der Kern demokratischer Teilhabe ist die Wahl. Alle 4 oder 5 Jahre setzen Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz und bestimmen damit, wer sie im Parlament vertreten soll. Doch schon an diesem Punkt beginnt die Entfremdung. Mit der Wahl geben wir unseren persönlichen Einfluss ab, und zwar an Personen, die wir in der Regel nicht kennen. Wir vertrauen ihnen blind, obwohl wir lediglich ihre öffentlichen Auftritte, Wahlprogramme oder Versprechungen kennen. Genau diese Versprechungen aber sind oft ein Instrument der Wahlwerbung. Sie dienen dazu, Zustimmung zu generieren, ohne dass es für ihre Einhaltung eine rechtlich verbindliche Verpflichtung gäbe. Nach der Wahl verschwinden viele dieser Versprechen im politischen Alltag. Politische Realität, Koalitionszwänge oder schlicht mangelnder Wille führen dazu, dass Versprochenes nicht umgesetzt wird. Persönliche Verantwortung übernehmen die Gewählten dafür nicht. Ein Abgeordneter, der zentrale Zusagen bricht, muss keine unmittelbaren Konsequenzen fürchten. Die Wählerinnen und Wähler bleiben enttäuscht zurück, ohne Möglichkeit korrigierend einzugreifen, bis der nächste Wahltermin ansteht. Unsere Demokratie setzt stark auf Vertrauen. Vertrauen in die Parteien, in die Abgeordneten, in die Funktionsweise staatlicher Institutionen. Doch Vertrauen ohne wirksame Kontrolle öffnet Tür und Tor für Missbrauch. Mit einem simplen Kreuz auf dem Stimmzettel geben wir Macht ab, die dann in unserem Namen ausgeübt wird. In der Praxis bedeutet das, wir begeben uns in die Hände von Menschen, die mit dieser Macht nicht immer verantwortungsvoll umgehen. Die Möglichkeiten des Machtmissbrauchs sind groß, während die Chancen für Bürgerinnen und Bürger, dem entgegenzuwirken, klein sind. Zudem hat der Bürger nach der Wahl kaum noch echte Mitbestimmungsrechte. Er wird gewissermaßen auf Stumm gestellt. Die Politik trifft Entscheidungen, die teilweise tief in das gesellschaftliche und persönliche Leben eingreifen, etwa in Fragen der Migration, der Sozial- und Finanzpolitik oder bei internationalen Verpflichtungen. Doch das Volk selbst bleibt dabei Zuschauer. Ein zentrales Problem ist das Fehlen verbindlicher direktdemokratischer Instrumente. In anderen Demokratien sind Referenden, Volksabstimmungen oder Plebiszite weitere wichtige Ergänzungen zum parlamentarischen System. In Deutschland hingegen werden sie auf Bundesebene so gut wie gar nicht angewendet. Damit bleiben die Bürgerinnen und Bürger von vielen Entscheidungen ausgeschlossen, die ihr Leben unmittelbar betreffen. Gerade in Fragen, die gravierende Auswirkungen haben, sei es in der Migrationspolitik, bei großen Finanz- und Haushaltsentscheidungen oder in Fragen europäischer Integration, fehlt eine klare Möglichkeit der Mitbestimmung. Stattdessen entscheidet eine politische Elite über Themen, die weitreichend in den Alltag der Menschen hineinwirken. Eine funktionierende Demokratie benötigt freie, unabhängige Medien als vierte Gewalt. Sie sollen Macht kontrollieren, Missstände aufdecken und Bürgerinnen und Bürger informieren. Doch immer häufiger wird der Vorwurf laut, dass die öffentlich-rechtlichen Medien und große Teile der Presse nicht neutral informieren, sondern ideologisch gefärbt berichten. Statt echter Meinungsvielfalt entstehe eine Form von Meinungslenkung, die den demokratischen Diskurs einschränkt. Auch die Parteistrukturen tragen zu diesem Problem bei. Parteien sind zentrale Akteure der Demokratie, doch vielfach haben sie sich von ihrer ursprünglichen Aufgabe der Vermittlung zwischen Bürger und Staat entfernt. Heute dienen sie oft vor allem dem Machterhalt ihrer eigenen Strukturen. Parteiinterner Fraktionszwang und Karrieredenken dominieren die politische Kultur, während echte Bürgernähe verloren geht. Eine weitere Schieflage zeigt sich im Verständnis von Demokratie. Oft wird sie fast ausschließlich über die Rechte definiert, die sie garantiert: Meinungsfreiheit, Wahlrecht, Versammlungsfreiheit. Weniger beachtet werden die Pflichten, die mit Demokratie einhergehen: Verantwortung, Mitwirkung, Engagement. Eine Demokratie lebt jedoch nicht nur von Rechten, sondern auch davon, dass Menschen aktiv mitgestalten. Wenn diese Balance verloren geht, verkommt Demokratie zu einem Schlagwort, das nur dann bemüht wird, wenn es opportun erscheint.
Alle Macht geht vom Volke aus.
So lautet der Grundsatz des Grundgesetzes. Doch die Realität zeigt, dass diese Souveränität stark eingeschränkt ist. Bürgerinnen und Bürger haben kaum die Möglichkeit, politische Entscheidungen direkt zu beeinflussen. Die Macht liegt faktisch bei Parteien, Regierung und Institutionen. Volksentscheide auf Bundesebene, Fehlanzeige. Damit ist die Vorstellung, dass das Volk die Quelle aller Macht sei, heute kaum mehr als eine schöne Idee. Die Frage:
Wie demokratisch ist unsere Demokratie?
Führt zu ernüchternden Erkenntnissen. Zwar genießen wir in Deutschland politische Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und Schutz grundlegender Freiheitsrechte. Doch die Defizite sind unübersehbar. Politische Entscheidungen erfolgen oft ohne echte Beteiligung der Bürger. Parteien und Medien verstärken eine ideologische Einengung des Diskurses. Direkte Kontrollmechanismen gegen Machtmissbrauch fehlen. Versprechen bleiben folgenlos unverbindlich. Die Volkssouveränität ist mehr Anspruch als gelebte Realität. Wenn wir Demokratie ernst nehmen, müssen wir sie erneuern und erweitern. Mehr direkte Mitbestimmung durch Volksentscheide, verbindliche Verpflichtungen für Politikerinnen und Politiker, unabhängige Medienkontrolle, transparente Parteienstrukturen und eine stärkere Kultur bürgerschaftlicher Verantwortung wären notwendige Schritte. Nur so kann Demokratie ihrem eigenen Anspruch gerecht werden: Herrschaft des Volkes, durch das Volk und für das Volk.
Millennium, das Designer-Turbo-Jahrtausend, das Jahr 2000 beginnt, oder ein Vollzeitrentner zählt den Countdown mit.
Die Silvesternacht 1999 verbrachten Gina und ich in der City von Hannover am Kröpke. Dieses Ereignis sollte etwas Besonderes werden. Wir wollten den Wechsel in ein neues Jahrtausend nicht allein vor dem Fernseher erleben, sondern mitten im pulsierenden Herz der Stadt gemeinsam mit tausenden Menschen. Schon auf dem Weg dorthin stellte ich mir Fragen, die viele damals bewegten: Sind wir privilegiert, dass wir diesen einmaligen Moment überhaupt miterleben dürfen? Wie mag es es den Menschen wohl vor 1000 Jahren beim letzten Jahrtausendwechsel ergangen sein? Von Kaiser Otto III. Ist überliefert, dass ihn im Sommer und Herbst des Jahres 999 keine Endzeitstimmung beschäftigte, sondern Unternehmungsgeist und Zuversicht. Genau mit dieser Haltung wollte auch ich das Jahr 2000 begrüßen, neugierig, optimistisch und voller Tatendrang. Es war eine Einstellung, die sich nicht nur auf Politik und Geschichte beziehen ließ, sondern auch auf mein eigenes Leben, das nun an der Schwelle zu einem neuen Abschnitt stand. Die Luft war klar und kühl, aber nicht unangenehm kalt. Von den Buden mit Glühwein und Bratwurst zog ein vertrauter Duft herüber, die Stimmen der Menschen mischten sich zu einem stetigen Murmeln, das nur gelegentlich durch lautes Lachen unterbrochen wurde. Es war ein buntes Treiben. Auf der Bühne am Platz spielte eine Band, die versuchte, die Menge anzuheizen. Doch die eigentliche Spannung lag nicht in der Musik, sondern in der Erwartung des großen Moments um Mitternacht. Natürlich hatte man in den Wochen zuvor viel über mögliche Katastrophen gehört. Der berühmte Millennium-Bug ging durch die Medien. Computer weltweit könnten durch den Datumswechsel abstürzen, Flugzeuge vom Himmel fallen, Stromnetze zusammenbrechen. Ich erinnere mich noch gut, wie Analysten im Fernsehen ernste Mienen machten und von möglichen Szenarien sprachen. Doch am Kröpke an diesem Abend war davon nichts zu spüren. Im Gegenteil, die Menschen feierten ausgelassen, voller Optimismus. Wir hatten eine Flasche Sekt im Rucksack und während wir auf die große Stunde warteten, ließ ich mein eigenes Leben Revue passieren. 5 Jahrzehntwechsel hatte ich schon erlebt, diesmal aber wartete ich nicht nur auf den 6., sondern auch auf den 1. Jahrhundertwechsel meines Lebens. Und obendrein, der Schritt in ein neues Jahrtausend. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als ich daran dachte, wie außergewöhnlich es war, diesen Moment tatsächlich bewusst miterleben zu dürfen. Als die letzten Sekunden heruntergezählt wurden, war die Spannung greifbar. Tausende Stimmen schrien den Countdown in die Nacht, dann brandete Jubel auf. Überall knallten Sektkorken, Menschen fielen sich in die Arme, Fremde gratulierten einander wie alte Freunde. Ein ohrenbetäubendes Hallo begrüßte das Jahr 2000. Für einen Augenblick schien die Welt ein einziger Ort der Freude und des Aufbruchs. In diesem Moment zog mein Leben im Zeitraffer an mir vorbei, die Kindheit im Harz und in Lüneburg, die Schul- und Lehrjahre in Hannover, die Abenteuer bei der Marine, als ich sogar den Titel des nördlichsten Diskjockeys Deutschlands trug, dann die Jahre als Skilehrer, die beruflichen Stationen bei den Firmen aus Osnabrück und Berlin, das gescheiterte, aber lehrreiche Hotelprojekt und schließlich die Selbstständigkeit mit meiner eigenen Firma. Es war kein geradliniger Weg gewesen, dazu die persönlichen Geschichten, 2 Ehen und schließlich Gina, die große Konstante, die das Leben im neuen Jahrtausend nur schöner machen konnte. Was wollte ich mehr? Der Morgen nach der langen Nacht gehörte dann wieder meinen Ritualen. Für mich begann kein Jahr ohne das Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen. Schon seit meiner Kindheit, seit wir 1960 in Lüneburg unseren ersten Fernseher bekamen, war das eine feste Tradition. Es war, als gehörte dieser sportliche Auftakt untrennbar dazu, das alte Jahr endgültig abzuschließen und das neue zu beginnen. Eine kleine Kontinuität aus dem alten Jahrtausend, die mir Halt gab, während draußen alles nach Aufbruch roch. Und dieser Aufbruch war deutlich spürbar. Das Jahr 2000 begann mit Superlativen. Die Cebit stellte mit 750.000 Besuchern einen Rekord auf. Die Expo 2000 warf ihre Schatten voraus und auch für mich selbst standen spannende Projekte an. In meiner Firma baute ich Strukturen aus, investierte in digitale Systeme und erweiterte das Team. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir das Projekt Rheinwettbreak, bei dem wir mit unserem Fahrerablösesystem Nachtsprünge zwischen Stuttgart und Osnabrück für meine ehemalige Firma organisierten. 3 LKW waren rund um die Uhr unterwegs, 7 Fahrer im Schichtsystem. Jeder hatte geregelte Arbeitszeiten, ausreichend Ruhezeiten und konnte am Heimatort schlafen. Für mich war das nicht nur ein logistisches Konzept, sondern ein Musterbeispiel für durchdachte, menschlich faire Logistik. Gleichzeitig klopften große Konzerne an. Die Automobilindustrie sah in meinen Ideen große Potenziale für ihre Prozesse. Auf dem Papier klang alles verlockend, Umsatz im 7-stelligen Bereich, Wachstum, neue Märkte. Doch die Verträge waren riskant, kurzlaufend, die Abhängigkeit von VW unkalkulierbar. Ein jüngerer Unternehmer hätte vielleicht zugegriffen, den Kreditvertrag unterschrieben, den Sprung ins Risiko gewagt. Es war einer dieser Momente, in denen ich tief in mich hineinhörte, will ich wirklich noch einmal volles Risiko gehen? In diesem Moment begann ich zu spüren, dass ich schon in eine neue Lebensphase hinüberglitt. Noch war ich Unternehmer, aber nicht mehr getrieben vom Ehrgeiz, in die Schlagzeilen zu kommen oder in den Annalen der Wirtschaft als Unternehmer des Jahres aufzutauchen. Mir genügte es, im überschaubaren Rahmen erfolgreich zu sein, meinen Mitarbeitern Sicherheit zu bieten und selbst ein Leben zu führen, das nicht nur aus Arbeit bestand. Das mag für manche unverständlich klingen. Viele definieren sich über 24/7 Arbeit, über Titel, über Status. Aber mein Weg war ein anderer. Schon im alten Jahrtausend hatte ich nicht nach den üblichen Karriereschablonen gelebt. Und jetzt, im neuen Jahrtausend, wurde es mir noch klarer, ich wollte mir die Freiheit erarbeiten, Schritt für Schritt den Übergang zum Vollzeitrentner vorzubereiten, nicht als Flucht, sondern als bewusst gewählte Perspektive. Auch deshalb konnte ich große Projekte ausschlagen, ohne Bedauern. Im Gegenteil, die Absagen schufen Freiräume für Ideen, Reisen, Begegnungen für all das, was ein Leben lebenswert macht. Ich empfand es fast als Luxus, nicht mehr jeden Auftrag annehmen zu müssen, sondern selbst zu entscheiden, welche Richtung mein Weg nahm. Die Millennium-Euphorie, die in jener Nacht am Kröpke so greifbar war, verflog im Land bald wieder. Schon wenige Monate später war vom großen Aufbruch kaum noch die Rede. Die Expo 2000 hielt das Feuer noch eine Weile am Lodern, doch ansonsten war der Alltag schneller zurück, als viele gedacht hatten. Für mich jedoch blieb diese Nacht prägend. Ich hatte gespürt, dass ich in einem neuen Abschnitt angekommen war, einem Abschnitt, der mich Schritt für Schritt näher zu meinem eigentlichen Ziel führte, dem Leben als Vollzeitrentner. Ein Leben, das nicht mehr von Geschäftszahlen und Vertragsklauseln bestimmt wird, sondern von eigenen Regeln, von Gelassenheit und von der Freiheit, meine Zeit so einzusetzen, wie ich es wollte. Und so begann das neue Jahrtausend nicht mit Chaos, sondern mit einem Versprechen, dass die kommenden Jahre weniger von äußerem Druck bestimmt sein sollten, sondern von innerer Klarheit. Genau dieser Gedanke begleitete mich, während damals die Feierlichkeiten am Kröpke in den frühen Morgenstunden ausklangen und während ich innerlich schon die ersten Schritte in Richtung meiner nächsten, wohlverdienten Lebensphase setzte.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.